Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Sina Fröndrich, willkommen. Schwierige Vermieter, an wen denken Sie da? Einigen fallen vermutlich sofort die börsennotierten Konzerne ein, Vonovia und Deutsche Wohnen etwa, die alles andere als gute Presse bekommen. Immer wieder gibt es Beschwerden der Mieterschaft. Aktionäre dagegen können sich über steigende Kurse freuen. Wir blicken heute etwas genauer auf die Deutsche Wohnen, die in Berlin mehr als 100.000 Wohnungen vermietet. Etwa 8 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung leben in Deutschland. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert für sie Teilhabe auch am Arbeitsmarkt. Aber klappt das? Vielfach arbeiten Menschen mit Handicap in Werkstätten, was aber keine Orte der gesellschaftlichen Teilhabe sind. Und auf dem regulären Arbeitsmarkt, da hakt es. Unternehmen zahlen lieber eine Art Strafabgabe, anstatt zu inkludieren. Die Summe dieser Abgabe steigt seit Jahren an und die Beschäftigungsquote verändert sich kaum. Wie steht es also um die Inklusion in den Arbeitsmarkt? Ludger Fittgau berichtet.
Anja Dehoff hat es beruflich geschafft. Die blinde Offenbacherin arbeitet bei einem internationalen Wirtschaftsberatungsunternehmen, bei dem sie sich auch als Behinderte respektiert und gefördert fühlt. Sie ist eher die Ausnahme. Deswegen engagiert sich Anja Dehoff ehrenamtlich für andere Behinderte, die einen Arbeitsplatz auf dem regulären Arbeitsmarkt suchen.
Es gibt ja auch Unternehmen, die nicht so weit sind. Und daher, wenn es so nicht geht, dann müssen wir was anderes ausprobieren.
Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten müssen eigentlich mindestens 5% Menschen mit Handicap einstellen. Oder sie zahlen eine Ausgleichsabgabe. Im Jahr 2017 waren das 642 Millionen Euro. Mit diesem Geld unterstützt der Staat wiederum die Unternehmen, die behinderte Menschen einstellen. Dennoch steigt die Zahl barrierefreier Arbeitsplätze nur sehr langsam. Auch bei manchen öffentlichen Arbeitgebern hapert es mit der Inklusion. Das beschreibt Berit Niedling, die mit ihrer starken Sehbehinderung im ländlichen Raum bei einer Behörde arbeitet.
Ich arbeite halt in einem Bundesland, in dem ich weit und breit die Einzige bin. Und da habe ich das Gefühl, das wird nicht besonders gut berücksichtigt. Alle reden immer davon, aber wie es im Detail dann zu machen ist, ist wirklich schwierig.
Michael Richter ist ein erfolgreicher körperbehinderter Rechtsanwalt in Marburg. Doch durch viele Gespräche mit behinderten Mandanten weiß er, dass diejenigen, die eine Beschäftigung im regulären Arbeitsmarkt bekommen haben, oft nicht die Aufstiegschancen kriegen, die sie sich erhoffen. Auch deswegen, weil sich Integrationsämter oder die Arbeitsagentur bei der Förderung barrierefreier Weiterbildungsmaßnahmen schwer tun, so Michael Richter.
Weil man sagt, das ist nicht notwendig, das ist nicht unsere Aufgabe, wir haben auch nur begrenzte Mittel.
Jürgen Nagel ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Blindenstudienanstalt, kurz BLISTA, in Marburg, mit Gymnasium und vielfältigen Integrationshilfen. Jürgen Nagel ist bei der BLISTA für die berufliche Teilhabe zuständig. Er weiß, dass viele Arbeitgeber immer noch Angst haben, behinderte Menschen einzustellen, weil sie fürchten, die Komplikationen seien zu hoch.
Ich glaube, dass diese Angst da ist, so, jetzt habe ich mich einmal darauf eingelassen und wenn es dann doch nicht klappt, dann ist es im Grunde genommen wie bei jedem anderen Arbeitnehmer auch. Wenn es nicht klappt, dann gibt es eben auch natürlich, wenn der Arbeitnehmer eine Behinderung hat, Mittel und Wege so gesehen, auch das aufzulösen, ob es eine Ausbildung ist oder ob es ein Angestelltenverhältnis ist.
Faire Informationen für Unternehmensleitungen und Beschäftigte seien deshalb wichtig, um eine gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu erreichen, sagt Jürgen Nagel. Seine Einrichtung begleitet Absolventen auch nach dem Schulabschluss in der Lehre weiter, wenn nötig. Dafür gibt es öffentliche Förderungen. Schon bei der Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes könne diese Hilfe von außen gegeben werden. Denn barrierefreie Computer und IT-Programme verbreiten sich zwar stark, so Nagel, aber
trotzdem ist es immer manchmal noch schwierig, sagen wir mal, Softwarelösungen zu finden, wo dann natürlich Betriebe auch spezielle Programme haben und wo dann, sagen wir mal, das Miteinander eines Rechners, der spezielle Peripheriegeräte hat, mit der allgemeinen EDV, wo hier Störungen auftreten, die auch nicht in jedem Fall behebbar sind.
Deshalb sei Hilfe von außen für den Betrieb manchmal entscheidend, um Inklusion zu ermöglichen, so Jürgen Nagel von der Deutschen Blindenstudienanstalt.
Da kann man Kollegen gut informieren, da kann man die Auszubildenden gut begleiten, sie darin unterstützen, wie sie sich, sagen wir mal, hier in das Arbeitsfeld einbringen. Man kann die Berufsschulen beraten und unterstützen. Und das sind alles, sagen wir mal, wesentliche Merkmale, damit das gut gelingen kann.
Um die Teilnahme behinderter Menschen in der Arbeitswelt zu verbessern, ist also vor allem Bereitschaft zur Öffnung und unkonventionelle Teamarbeit gefragt.
Ludger Fittgau war das. Serien, streamen, Filme oder Dokus anschauen für einen monatlichen Beitrag. Das ist keine neue Idee. Netflix macht das, Amazon Prime auch. Aber auch Apple möchte auf diesen Zug aufspringen und startet ein eigenes Streaming-Angebot. Nicht nur für die 1,4 Milliarden Apple-Geräte, sondern auch für Smart-TVs, etwa von Samsung, LG und Sony. Apple hat sich prominente Unterstützung geholt, Steven Spielberg und auch die Talkmasterin Oprah Winfrey. Die soll ihre eigene Talkshow bekommen und dies mehr als angetan von ihrem neuen Auftraggeber.
Wir streamen ein Gespräch mit einem Auto und wir sind dann live über alle Grenzen hinweg zu sehen. Mit unseren Geschichten verbinden wir die Menschen, egal wo man sich aufhält, wer man ist, Mann, Frau, Kind. Und wir alle blicken hinauf in denselben Himmel und staunen.
Ja, das ist ziemlich viel Begeisterung hier, aber kann Apple tatsächlich noch viel holen mit dem Streamingdienst? Das wollen wir einordnen mit Dorothee Holz. Sie ist für uns an der Frankfurter Börse. Anleger jedenfalls, die sind eher weniger begeistert.
Naja, zumindest in den USA nicht. Da gaben die Aktien nach dieser Apple Showtime fast 2% nach. In Frankfurt hat sich das Bild inzwischen gewandelt. Die Aktien sind im Minus gestartet, aber es geht jetzt um 0,8% hoch. Echte Begeisterung ist allerdings auch hier nicht zu spüren. Bei mir ist Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Arcatis Investment. Herr Risse, wenn Apple etwas anfasst, wird es zumindest häufig zu Gold. Warum spendet die Börse diesmal zumindest einen verhaltenen Beifall nur?
Naja, das, was man da jetzt bietet, ist ja Apple Services. Die gibt es ja schon länger. Da gibt es jetzt nun die große Offensive. Aber die Apple Services waren bisher nicht so toll und da hat Apple auch nicht das große Geld verdient. Das heißt, wenn sie was angefasst haben, dann war das immer im Bereich Hardware, sprich das iPhone, iPad etc. Und dass sie in dem Bereich erfolgreich sind, das müssen sie mal erst noch beweisen.
Apple will zum Netflix-Killer werden, das sagt man zumindest im Konzern. Netflix hat 140 Millionen Abonnenten weltweit. Wie will man das toppen? Wie könnte man das toppen?
Das muss man Apple vor allem fragen. Mir fällt da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel ein. Man kennt das ja aus der alten Fernsehwelt noch. Können wir hier in Deutschland bleiben, nicht? Wo immer wieder Konzepte von dem einen Privatsender vom anderen kopiert wurden, hat man für teures Geld die erfolgreichen Moderatoren eingekauft und konnte dann aber feststellen, es funktioniert irgendwie auf dem anderen Sender nicht. Also einfach nur Geld in die Hand nehmen, teure Schauspieler, Produzenten einkaufen und genau das hinstellen, was Netflix hingestellt hat, am besten noch größer, noch pompöser. Das, glaube ich, ist eine schwierige Sache. Da liegt immer so ein gewisser Zauber drin, den hat Netflix. Netflix hat, glaube ich, auch viel Sympathien bei seinen Abonnenten. Das ist ein großes Ding, was Apple sich da vorgenommen hat.
Aber Apple hat viel, viel Geld, nämlich ein Bruttovermögen von 373 Milliarden Dollar. Netflix sitzt dagegen auf einem großen Schuldenberg. Also wer ist jetzt am Ende der Gejagte? Vielleicht doch Netflix.
Finanziell gesehen ist Apple natürlich sensationell gut ausgestattet gegenüber Netflix, aber noch wächst Netflix, noch schlagen sie meistens in Sachen neuer Abonnenten die Erwartungen der Analysten und solange werden die durchfinanziert und wenn Apple auch noch so viel Geld hat, Netflix braucht es nicht, die können auch alleine weiter.
Oder vielleicht unter den Fittichen von Apple, wäre das eine Option, eine Übernahme von Netflix?
Zu teuer für Apple und wäre von Apple ja auch dann so eine Bankrotterklärung, dass sie sagen, na gut, wir können es nicht selber, wir kaufen die einfach. Netflix kostet jetzt 170 Milliarden Dollar an der Börse, macht noch Verlust und hat den hohen Schuldenberg. Das will Apple selber stemmen und wir alle werden Zeuge werden und vielleicht auch mitbestimmen durch das, was wir machen, bei wem wir Abonnent sind, ob auch noch bei Apple, beim Entertainment Service, den es geben wird oder wir bei Netflix bleiben, wenn wir da überhaupt sind.
Apple will noch an anderer Seite mitmischen und zwar beim Thema Nachrichten, Apple News. Und es soll eine monatliche Gebühr von rund 10 Dollar geben. Dafür soll man ein riesiges Zeitungsangebot bekommen. Die New York Times und die Washington Post, die ist ja im Besitz von Amazon-Chef Bezos, die machen nicht mit. Aber da könnte ja schon viel Potenzial liegen. Schließlich gibt es 1,4 Milliarden Apple-Geräte auf der Welt.
Stimmt, aber auch hier müssen wir nicht weit nach Amerika gehen, muss man nur in die deutsche Landschaft gucken und sehen, wie viel Schwierigkeiten Springer und andere Medienhäuser haben, Content, Nachrichten im Internet zu verkaufen, wo es eben auch ganz vieles for free gibt. Da hat aber Apple wenigstens auch angekündigt, was es kosten soll, nämlich 9,99 Dollar. Bei dem Entertainment weiß man auch noch gar nicht, was wird das denn eigentlich kosten, wenn ich diese Eigenproduktion von Apple haben will. Das ist auch das, was die Börse so ein bisschen verstimmt hat. Denn ich brauche eigentlich mal einen Preis, da kann ich mal hochrechnen, wie viele Abonnenten könnten die erreichen und was bleibt für den Konzern am Ende auch übrig.
Was Apple gestern angekündigt hat, das hat auch Auswirkungen auf deutsche Konzerne, nämlich RTL, ProSieben, Axel Springer. Die Aktien sind gestern abgetaucht. Wird Apple und werden andere Streamingdienste diesen Konzern den Garaus machen? Bitte kurz.
Es sieht fast so aus. Und es gab ja hier die Initiative von öffentlich-rechtlich-privaten Streamingdienst ins Leben zu rufen. Und dann kommt hier aber wieder die Monopolkommission, wo ich nur sage, Leute, ihr müsst globaler denken. Habe ich schon bei Siemens und Alstom gesagt, gilt hier auch.
Danke, das war Stefan Risse von Akatis.
Frau Heuss, lassen Sie uns jetzt noch auf einen Apple-Konkurrenten schauen. Samsung hat eine Gewinnwarnung herausgegeben. Warum?
Weil Samsung auch ein wichtiger Chiphersteller ist. Mit Halbleitern verdient Samsung mit Abstand das meiste Geld und die Preise für Speicherchips fallen. Das zehrt im ersten Geschäftsquartal am Gewinn. Samsung macht auch die schwächere Nachfrage nach Displays zu schaffen. Da spielt wiederum China eine große Rolle. Aktionäre nehmen Reißaus.
Der Aktienhandel insgesamt war gestern von Konjunktursorgen geprägt. Die haben sich heute nicht erledigt.
Nein, im Gegenteil. Jetzt machen sogar die Verbraucher schlapp. Der GfK-Konsumklimaindex ist den zweiten Monat in Folge gesunken. Das Geld sitzt angesichts der vielen ungelösten Probleme, unter anderem natürlich den Brexit, nicht mehr so locker, vor allem was größere Anschaffungen anbelangt. Ja, und apropos Brexit, da ist ja auch noch weiter alles offen. Es soll jetzt über mehrere Optionen im Parlament abgestimmt werden und Experten warnen tatsächlich immer eindringlicher vor einem Chaos Brexit trotz des Aufschubs für Großbritannien. Aber die Aktien steigen trotz dieser Gemengelage, der DAX 0,3% höher bei 11.377 Punkten.
Auf den Wohnungskonzern Deutsche Wohnen schauen wir gleich nochmal genauer. Gewinn dank steigender Mieten, wie kommt das an?
Ja, man muss sagen, an der Börse kommt das gut an. Die Aktien fast 1% höher. Aus Sicht der Aktionäre sind steigende Mieten und damit verbundene höhere Einnahmen natürlich eine gute Nachricht, zumal Deutsche Wohnen auch die Dividende leicht erhöhen will.
Und der Windkraftanlagenbauer Nordex fällt auf. Was ist da der Grund?
Der fällt sehr positiv auf. Die Aktien fast 5% höher. Der Windturbinenbauer hat ein maues Jahr hinter sich, will in diesem Jahr die Erlöse aber wieder steigern und will gleichzeitig profitabler werden. Das will man erreichen, indem man die Produktion dorthin verlegt, wo auch die Absatzmärkte sind und wo vor allem die Fertigungskosten niedriger sind, zum Beispiel nach Mexiko.
Bleiben noch Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro kaum verändert bei einem Dollar 13. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich um 1,26 €. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf -0,09%. Der Goldpreis unter Druck, die Feinunze verbilligt sich um 5 Dollar auf 1.314 Dollar.
Dorothee Holz war das aus der Frankfurter Börse. Eigentlich wird in Deutschland eher klein und privat vermietet. Und doch sind es vor allem die großen Konzerne, die in der Kritik stehen. Vonovia, Deutsche Wohnen, Konzerne, die an der Börse notiert sind und die in einigen Regionen auch tatsächlich große Vermieter sind. Deutsche Wohnen zum Beispiel in Berlin. Ein Vorwurf, es wird modernisiert, Mieten werden erhöht und die Anleger bleiben als strahlende Gewinner zurück. Schauen wir uns in diesem Kontext den Geschäftsbericht der Deutschen Wohnen an. Zusammen mit Philipp Banse in Berlin für die Aktionäre gegen die Mieter. Was lässt sich dazu ablesen aus dem Geschäftsbericht?
Sagen wir mal so, die Mieter klagen und die Aktionäre klatschen, denn die Deutsche Wohnen reicht vom Gewinn, wir haben es gehört, Jahr für Jahr mehr an die Anleger weiter. Die Dividende steigt seit Jahren, liegt aktuell bei 67 Cent und auch der Wert der Anteilsscheine, der steigt seit Jahren. Wer sich vor 5 Jahren eine Aktie der Deutschen Wohnen gekauft hat, bekam sie für 14 €. Heute kann man sie für 44 € wieder verkaufen. Das wäre ein Gewinn von 200%, also durchaus ansehnlich. Unter den Mietern der Deutschen Wohnen dagegen, da rumort es gewaltig. Es geht vor allen Dingen um Berlin. Von diesen 160.000 Wohnungen der Deutschen Wohnen befinden sich nämlich 110.000 in Berlin. Und da klagen die Mieter, sie haben es gesagt, über schlechten Zustand der Wohnungen und vor allen Dingen, dass die Deutsche Wohnen angeblich zu wenig investiert. Und da gibt es eben auch eine ganze Bewegung, die den Unmut bündelt und die Enteignung der Deutschen Wohnen fordert.
Wenn wir jetzt mal auf die Mieten schauen, ist ja in Berlin auch ein wichtiges Thema, die gestiegenen Mieten, steigen die auch bei Wohnungen des Konzerns deutlich an?
Ja, deutlich. Das kommt auf die Betrachtung an. Also die Mieten sind gestiegen im Schnitt um 3,4%, in Berlin etwas mehr um 3,6%. Im Schnitt heißt aber, einige Mieter haben eben gar keine Mieterhöhung bekommen, andere dafür deutlich mehr als diese 3,4, 3,6%. Die bestehenden Mieten, also die Mieten, die Bestandsmieten von bestehenden Mietern, die sind im Schnitt nur um 1,4% gestiegen, aber da auch gilt, einige haben mehr gezahlt, andere gar nicht. Die Durchschnittsmiete liege, sagt die Deutsche Wohnen, bei 6,70 Euro, Pi mal Daumen. Und daher sei diese Debatte vor allem in Berlin irrational, sagten die Chefs der Deutschen Wohnen heute im Gespräch mit Investoren.
Und diese Debatte, das bezieht sich sicherlich auch auf die Enteignungsdebatte, die da in Berlin geführt wird. Wie verhält sich das Unternehmen dazu und auch zu diesem zweifelhaften Ruf, den es genießt?
Ja, das habe ich Manuela Damianakis heute auch gefragt, Sprecherin der Deutschen Wohnen, und die sagte dazu:
Wir haben im Durchschnitt bei einer 60 Quadratmeter großen Wohnung eine Warmmiete von 580 Euro. Ich kann da wirklich nicht sehen, warum es einen Grund für Enteignung gibt, wenn wir Mieten haben, die so sehr dem Durchschnitt in der Stadt entsprechen.
Außerdem würde eine Enteignung oder Verstaatlichung dieser Wohnung keine einzig neue Wohnung entstehen lassen. Der Wohnungsmarkt würde also nicht entspannt. Die Mieteraktivisten würden entgegnen, dass der Staat keine Rendite für Aktionäre erwirtschaften muss und deshalb günstiger die Wohnungen vermieten könnte.
Einordnung waren das von Philipp Banse zum Geschäftsbericht der Deutschen Wohnen. Frankreich und China haben bei einem Staatsbesuch von Präsident Xi Jinping in Paris Wirtschaftsverträge im Volumen von insgesamt 40 Milliarden Euro besiegelt. Und größter Profiteur ist der europäische Flugzeugbauer Airbus. Damit beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Ursula Mense.
Nach Informationen aus dem französischen Präsidialamt beläuft sich allein der Großauftrag für Airbus auf 30 Milliarden Euro. Konkret geht es um 290 Mittelstreckenjets aus der A320-Familie und 10 Langstreckenjets aus der A350-Reihe. Während Airbus so mit seinem Verkaufsschlager A320 einen weiteren Erfolg verbucht, kämpft US-Rivale Boeing bei seinen eigenen Mittelstreckenmodellen 737 Max nach 2 Flugzeugabstürzen mit einem enormen Imageschaden und dem möglichen Verlust von Aufträgen. Das Europaparlament hat der umstrittenen Reform des Urheberrechts ohne Änderungen zugestimmt und damit den Weg für eine Umsetzung in nächster Zukunft geebnet. Auch der besonders kontrovers diskutierte Artikel, der Plattformen wie YouTube stärker in die Pflicht nimmt, fand eine Mehrheit unter den Abgeordneten. Kurz vor der Abstimmung hatten sich Gegner und Befürworter noch heftige Wortgefechte geliefert. In der Schweiz stehen ab heute 3 Deutsche vor Gericht, die interne Bankunterlagen an Gerichte weitergegeben haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Zürich wirft ihnen Spionage vor, während die Angeklagten selbst sich als Whistleblower sehen. Sie hatten maßgeblichen Anteil daran, dass illegale Cum-Ex-Geschäfte der Schweizer Privatbank Sarasin aufgedeckt wurden. In Deutschland gibt es wenig Verständnis für die Vorgehensweise der Schweizer Behörden. Dazu Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag.
Ich finde, es ist schon ein starkes Stück, dass jetzt ausgerechnet diejenigen angeklagt werden, die hier wirklich einen erheblichen Finanzskandal aufgeklärt haben und dass die tatsächlichen Urheber dieses Skandales, die Täter, keine nennenswerte strafrechtlichen Folgen zu befürchten haben.
Soweit Johannes Fechner. Der Weg zu deutlich mehr Klimaschutz im Verkehr in Deutschland ist trotz stundenlanger Expertenberatungen vorerst weiter ungewiss. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission konnte sich nicht auf Maßnahmen einigen, das Klimaziel für 2030 vollständig zu erreichen. In einer fast 18-stündigen Sitzung in der vergangenen Nacht gab es zwar Verständigungen für mehr Elektroautos und massive Investitionen in den öffentlichen Verkehr und die Digitalisierung. Keine Einigung gab es dagegen etwa bei einem möglichen generellen Tempolimit auf Autobahnen oder Bonus-Malus-System als Anreiz für den Kauf klimafreundlicher Autos.
Wirtschaftsnachrichten von Ursula Mense. Das Geschäft des Autobauers Ford läuft in Europa eher schleppend. Deswegen hat die Konzernspitze den Rotstift angesetzt. In Deutschland sollen an den Standorten Köln und Saarlouis 5000 Jobs gestrichen werden. Die Beschäftigten sind verunsichert und setzen auf die Betriebsversammlung, die in Köln heute stattfindet. Jochen Hilgers beobachtet das. Sind die Beschäftigten denn schlauer, Herr Hilgers, was jetzt mit ihren Jobs passiert?
Möglicherweise sind sie auch heute Abend nicht schlauer nach der Betriebsversammlung, denn Ford ist vor allen Dingen hier am Standort Köln sehr sparsam mit Informationen umgegangen. Heute früh um 8.30 Uhr gab es bereits eine Betriebsversammlung im Bereich Entwicklung und dort ist die Unternehmensleitung sehr unkonkret geblieben und deswegen gehen auch die Mitarbeiter davon aus, dass bei der Betriebsversammlung der Produktion, die in diesem Moment läuft, wenig Neues zu erfahren ist. Man weiß jetzt seit gestern in Saarlouis, werden 1600 Stellen aller Wahrscheinlichkeit nach wegfallen. Es gibt nur 2 bedeutende Werke in Deutschland, nämlich Saarlouis und Köln. Und wenn Ford 5000 Stellen plus X abbauen wird und abbauen will, dann werden 3400 Jobs plus X hier zur Disposition stehen. Und das sorgt schon für Betroffenheit. Und die Gesichter der Menschen, der Mitarbeiter, die zur Betriebsversammlung gegangen sind, die waren eindeutig und das, was sie uns zu sagen hatten, auch.
Wir haben ja Verträge oder Sachen vorgelegt kriegen, was man machen könnte, zur Altersteilzeit, zur Abfindung. Aber da tut sich bis jetzt nichts, ist nichts bei rumgekommen bis jetzt. Ne?
Für uns, sag ich mal, ist irgendwo zwar im Moment bitter, was wir so hören, und das Ungewisse, weil keiner in der Lage ist, sag ich mal, den Mund aufzumachen und zu sagen, das ist jetzt Sache. Köln ohne Pforte ist, sag ich mal, Köln kaputt.
Es gibt noch Standortzusicherung bis 2022. Bis dahin soll es auch keine betriebsbedingten Kündigungen geben, was noch offen ist, ob das umsetzbar ist. Aber 2022 ist bald, sagen die Mitarbeiter.
Also viel Unsicherheit noch. Da hat ein Kollege gerade die Abfindungen angesprochen. Gibt es da genaueres darüber, genauere Informationen, wie das aussehen könnte?
Die liegen mittlerweile vor. 30.000 Euro ist der Sockelbetrag für jeden, der ausscheiden will, freiwillig. Und dann, je nach Alter und Beschäftigungsdauer, gibt es einen individuellen Aufschlag. Da sagen die Gewerkschaften, das ist völlig unzureichend. Und die Mitarbeiter haben uns gesagt, damit können wir nicht die Zeit überbrücken, bis wir den nächsten Job gefunden haben. Im Moment ist es arbeitsplatzmäßig schwierig in unserer Branche. Wer weiß, ob ich in ein, zwei Jahren wieder eine neue Beschäftigung habe. Und da reichen mir die 30.000 plus X einfach nicht aus. Also die Mitarbeiter, die sind ängstlich, die sind verunsichert und es wird vermutlich bei der Betriebsversammlung gleich oder die gerade läuft, dann nicht die Sicherheit geben, die sie tatsächlich verlangen von ihrer Unternehmensleitung.
Jochen Hilgers war das von der Betriebsversammlung bei Ford in Köln. Und damit bleibt uns noch die Wirtschaftspresseschau. Und darin geht es heute um das Treffen von Chinas Staatschef Xi in Paris. Gestern mit Emmanuel Macron und heute mit Kanzlerin Merkel und EU-Kommissionschef Juncker. Was sie besprechen sollten, dieser Kommentar hat eine klare Vorstellung.
Dabei müsse es vor allem um die künftigen Wirtschaftsbeziehungen gehen, betont die Süddeutsche Zeitung. Hier hat die EU zu lange aus schierer Gier Bedingungen akzeptiert, die nun gefährlich werden, da China nach der technologischen Vormacht etwa bei künstlicher Intelligenz oder Robotik greift und einen Wissenstransfer vorbereitet, der Europa gefährlich werden kann. Die Beziehung der EU und vor allem Deutschlands zu China steckt voller Konflikte. Mit diesem Land wird es keine Harmonie geben können. Die Schönwetterbesuche der Vergangenheit haben sich jedenfalls überlebt. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt sieht besonders das chinesische Seidenstraßenprojekt kritisch. Was so schön nach Abenteuer und Marco Polo klingt, nimmt seine Konturen als weltweites Netz an. Mit Milliarden Dollar lockt China immer mehr Länder auch aus der EU. Dieser Expansionsdrang macht große europäische Länder wie Deutschland und Frankreich misstrauisch. Es erscheint daher folgerichtig, dass Präsident Xi in Paris von Europas führenden Köpfen Macron, Merkel und Juncker über die Ausrichtung des europäisch-chinesischen Verhältnisses ins Gebet genommen wird. Für den Tagesspiegel aus Berlin steht fest, die EU muss ein Interesse daran haben, dass die Gemeinschaft auch künftig der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf Augenhöhe begegnen kann. Die EU braucht China zwar beispielsweise im Kampf gegen den Klimawandel, aber gleichzeitig will Brüssel chinesischen Dumpingpraktiken Einhalt gebieten und die ungleiche Behandlung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge beenden. Wohlgemerkt geht es dabei nicht um eine Abschottung der Europäer, sondern um eine gemeinschaftliche Linie, welche die Grenzen des Freihandels aufzeigt. Zum Schluss ein Blick in die Frankfurter Rundschau, die sich nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffs Viking Sky vor der norwegischen Küste unter anderem fragt, wie ökologisch verträglich ist das Geschäft mit den Kreuzfahrten und warum führen so viele Touren mittlerweile auch dorthin, wo das Eis schmilzt, weil wir mit Treibhausgasen aus Autos, Flugzeugen und Schiffen die Atmosphäre aufheizen. Nicht nur Tourismusunternehmen sollten Verantwortung übernehmen, sondern auch Reisende im eigenen Interesse. Es ist die Umwelt, die sie reisend genießen möchten.
Und das war unsere Wirtschaftspresseschau. Im Kudamer Raser-Prozess wurde erneut ein Urteil gefällt. Es war Mord, entschied das Berliner Landgericht. Wir lassen uns das erklären in Deutschland heute. Dann übernimmt hier Ute Meier. Das war Wirtschaft am Mittag. Mehr von uns um 17.05 Uhr, dann in Wirtschaft und Gesellschaft. Sina Fründrich ist mein Name und ich sage Tschüss.